Herzlich willkommen und grüß Gott beim Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb, sagt Ihnen Leon Bichler aus dem Radio Horeb Studio in München. Die Lehren der Kirche im Bereich Sexualmoral scheinen ja vielen Menschen heute nicht mehr zeitgemäß, dass sie beispielsweise empfiehlt, Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe, die Nutzung künstlicher Verhütungsmittel oder das Ausleben alternativer Sexualpraktiken zu unterlassen, stößt nicht selten auf Unverständnis. Zu diesen und einigen mehr hiermit verbundenen Themen dreht sich die heutige Sendung, die unter dem Titel steht »Es gibt nur eine Liebe, die heilige Reinheit, Pornografie und die Frage nach Erfüllung«. Dazu bin ich heute mit einem Stammgast in einigen Sendungen bei uns verbunden, nämlich mit Georg Dietlein aus Köln, und er wird uns unter anderem mehr darüber erzählen, wie man die Sexuallehre der Kirche besser verstehen kann. Georg Dietlein ist 23 Jahre alt und schon zu seiner Gymnasialzeit ging er parallel zur Schule und zur Vorlesungen an der Universität, wo er bereits im Alter von 13 Jahren das Theologiestudium begann und später auch Jura und BWL studierte. Es ist bereits ein juristisches Buch von ihm erschienen und auch ein theologisches Buch liegt aktuell von ihm bei einem Verlag auf dem Tisch, sodass wir auch heute kompetente Informationen rund um dieses Thema von ihm erwarten dürfen. Herr Dietlein, herzlich willkommen bei Radio Horeb.
Einen schönen guten Tag.
Herr Dietlein, können Sie uns zum Einstieg in dieses große Thema erstmal ein paar grundlegende Aspekte dazu erläutern? Was kann die Kirche denn unserer heutigen Gesellschaft mit ihrer Sexuallehre noch geben? Manche fragen sich vielleicht, ist denn diese Sexuallehre nicht lebensfern?
Ja, wir haben vor einigen Wochen Weihnachten gefeiert und Weihnachten kann man auch bezeichnen als Hochfest der Inkarnation, dass Gott Mensch wird und vor allem, dass Gott Fleisch wird. Und das heißt ganz besonders auch, dass eben Gott ins Fleisch kommt, auch in unsere fleischlichen Bedürfnisse, in unsere fleischlichen Abhängigkeiten, eben in all die Dinge, die wir erleben als Personen, die wir eben nicht nur rein Geist sind, denken können und reden, sondern wir kommunizieren immer mit dem Leib. Und wenn wir ehrlich sind, ist die Kommunikation des Leibes in der Regel viel stärker und viel intensiver als die unserer Worte. Wenn wir einer Person sagen, ich liebe dich, ist das sehr viel. Das kann aber auch, nur ein Wort sein. Und wir wissen ja auch, Taten und letztendlich körperliche Ausdrücke dieser Liebe sind viel intensiver. Indem Gott in den menschlichen Leib kommt, in unser Fleisch kommt, in unsere Materialität, in unsere Vergänglichkeit, wird dieser Leib geheiligt. Und das hat eine große Relevanz auch für, unsere Moral, wie wir eben unsere Leiblichkeit sehen. Das gilt für jede, eigentlich für jede Form der Nachfolge, für jede Form der Liebe. Wenn ein Priester, ein Kandidat oder ein Mönch mit Gott leben möchte, zölibatär, muss sich diese Liebe, diese Ganzhingabe auch in seinem Leib ausdrücken, indem er eben etwa im Zölibat, ein großes Geschenk, letztendlich auf seine Sexualität verzichtet oder, sagen wir besser vielleicht, diese ganz Gott schenkt, die für Gott aufgibt. Das heißt, die Liebe inkarniert sich dann in den Zölibat. Und bei der Ehe und bei der Liebe zwischen Mann und Frau inkarniert sich diese Liebe nicht nur in Gedanken, sondern am Ende eben auch in der Leiblichkeit, das heißt in Umarmungen und eben auch in der Ehe etwa im Geschlechtsverkehr. Das ist eine Form der Kommunikation. Also wir reden über ein wichtiges Thema, aber ein ganz wichtiges Thema. Das ist zum Teil etwas schwierig. Es wird also heute ein komplexes Thema werden, weil es doch auch Menschen sehr tief berührt, sehr tief verletzen kann, weil Menschen sich da auch tief verletzen können, weil es auch anderen peinlich ist, weil es da um die große Intimität geht. Klar, wir reden gerne über vieles und so oberflächlich auch, aber wenn wir über Sexualität sprechen, reden wir über das ganz Kostbare, eigentlich das Kostbarste, was wir haben, was wir aufgeben können. Und darum ist es auch so verletzlich, wenn Menschen etwa, das Verschenken einfach so verschenken oder einfach vor die Schweine werfen, ist das Zeichen. Das ist also ein ganz kostbares Thema. Ja, Sexualität und Leiblichkeit ist aber auch ein Geschenk. Und dieses Geschenk immer mehr zu entdecken, das ist eigentlich auch Aufgabe der Kirche und auch unsere Verkündigung, unsere erste Verkündigung. Und umso schlimmer ist es dann für Menschen, wenn sie dann davon reden, die Kirche ist ja leibfeindlich. Wenn wir ehrlich sind, die Ansprüche der Kirche sind auch ziemlich komplex manchmal und auch nicht immer einfach lebensfähig, weil eben auch dazu Gnade gehört, weil wir eben auch Menschen sind mit Trieben, weil wir Egoisten sind, nicht von der Natur her, aber durch unsere gefallene Natur her. Also ein großer Kampf und ich glaube, jeder Heilige hat gerade diesen Kampf und auch jeder einzelne Mensch hat diesen Kampf am meisten, eben das zu orten, unsere Leiblichkeit. Wir sind eben keine Engel. Engel haben reinen Geist und können darum sich einmal entscheiden für immer. Wir Menschen tingeln immer gern hin und her. Wir sind eben nicht nur Geist, sondern auch Fleisch. Und Fleisch heißt immer auch Abhängigkeit, Endlichkeit, Vergänglichkeit, Irrweg und so weiter. Wir werden heute sprechen über die Frage, was eigentlich so unsere Sinnrichtung ist in der Leiblichkeit und worum es eigentlich der Kirche in der Sexualmoral geht. Wir haben schon eben einiges angesprochen, so an schönen Themen. Also gehört Sexualität in die Ehe? Was ist die Sinnrichtung von Sexualität? Geht es da um Befriedigung, Erfüllung und so weiter. Wenn man sich heute so umhören würde in der Schildergasse, in der großen Fußgängerzone über, naja, die Haltung der Menschen zur kirchlichen Sexualmoral, das ist, glaube ich, eines der schlechtesten Themen, wo wir eigentlich selten gewinnen können. Ich will mal wieder den Spieß rumdrehen und versuchen, das anders aufzuziehen, denn was die Kirche eigentlich mit ihrer angeblich verstaubten Sexualmoral geben möchte, ist ein glückliches Leben. Und zwar ein Leben in Hülle und Fülle. Wenn wir ehrlich sind und auch die heutige Zeit mal anschauen, dann merken wir immer mehr, dass Menschen gerade in diesem Bereich, in ihrer Leiblichkeit, ihrer Sexualität, in Beziehungen, unglücklich sind, weil sie vielleicht Dinge falsch machen. Weil sie vielleicht nicht so richtig entdecken, dass es bei Sex, Sexualität nicht nur einfach darum geht, um den Kick oder einfach nur um Spaß und so weiter, sondern dass es darum etwas sehr Intimes, Kostbares geht. Und umso schlimmer ist es dann eben, wenn Menschen, man könnte sagen, einfach wie eine Flasche Cola oder eine Tüte Chips geöffnet werden, konsumiert werden, dann fallen gelassen werden. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema auch in der heutigen Zeit. Und noch ein wichtiges Thema. Ich glaube, dass Sexualität und die kirchliche Ehelehre ganz, ganz wesentlich ist für unsere heutige Zeit. Und zwar die Grundlage auch für viele andere Themen, die wir gar nicht so direkt sehen. Es gibt, glaube ich, drei große Krisen unserer heutigen Zeit, die aneinander aufbauen. Die erste Krise, die haben wir gerade vor einem halben Jahr vielleicht so intensiv gespürt, die Krise des Lebens. Wir haben im Deutschen Bundestag gesprochen über Suizidbeihilfe. Und da geht es noch viel weiter. Wir reden natürlich über die Frage, was ist menschenwürdiges Leben? Wir reden über Abtreibung, wir reden über das Sterben am Lebensende und ein Sterben mit Würde und ob es gut ist, einen Menschen zu töten, ob das Hilfe ist. Ja, also Anführungszeichen Sterbehilfe. Diese Krise des Lebens ist letztlich eine Krise der Beziehung, der Familie und der Ehe. Denn warum reden wir darüber, dass Menschen sterben müssen, in Anführungszeichen, am Ende deshalb, weil wir eben nicht mehr funktionierende Ehen und Beziehungen haben, Familien haben, die unsere Angehörigen am Ende ihres Lebens pflegen möchten. Es ist völlig klar, ein sterbender Opa stirbt gerne, wenn Menschen bei ihm sind. Aber er möchte natürlich sein Leben vorher beenden, wenn da keiner ist, der ihm die Hand hält. Die Krise des Lebens ist eine Krise der Beziehung. Und die Krise unserer Beziehungen, wir reden über Ehescheidung und getrennte Ehen, zweite Ehe und so weiter, ist am Ende eine Krise unserer Sexualität, unserer Leiblichkeit. Und das kann man bestimmt nachverfolgen bis in das Jahr 1968, wo wir eben, naja, einiges dazugelernt haben und auch einiges ausprobiert haben, auch einiges weggeworfen haben, wo wir eben gedacht haben, man kann das einfach so entkoppeln. Man kann entkoppeln Sex, Leiblichkeit, Sexualität, das ist so eine Sache, das gehört zum menschlichen Dasein dazu, wie das Essen und Trinken, wie das Schlafen und das Konsumieren. Und das kann man trennen von Liebe. Das ist eigentlich nur eine Bedürfnisbefriedigung. Und das andere, das Thema Liebe und Ehe und Beziehungsfähigkeit, das kommt danach. Ich glaube, dass es beides zusammengehört und dass eben Menschen, die gerade das gelernt haben, ihre Leiblichkeit hinzuordnen auf Liebe, auf nicht auf das Sich, sondern auf den anderen, dass gerade die eigentlich die glücklicheren Menschen sind. Und es muss gar nicht heißen, dass sie verklemmt sind oder irgendwie prüde, sondern dass sie einfach ihre Sexualität wirklich richtig gut leben und erfüllt leben. Das kann mal schwierig, manchmal leichter sein, aber was die Kirche sagt, glaube ich, ist am Ende völlig lebensrealitätsnah und auch der beste Weg zum glücklichen Leben. Wir werden gleich sprechen über die große Frage, was eigentlich Liebe ist, was eigentlich Liebe sein soll und wie da in diesen Bereich auch Sexualität gehört und was Treue heißt. Und da kam auch schon mal ein schönes Wort vor, die heilige Reinheit. Wenn wir so die kirchlichen Vorschriften, oh Gott, ne, Vorschriften, Gebote anschauen, muss man schon sagen, das sind also doch keine Wischiwaschi-Regeln, sondern ziemlich klare Grenzen. Etwa, wenn man in den Katechismus reinschaut, findet man so einige Dinge, die dann doch irgendwie vielleicht für einigen schwierig sind und die hart sind. Etwa, dass die Kirche sagt, folgende Dinge sind nicht gut, zumindest Pornografie, Selbstbefriedigung, Sex vor oder besser außerhalb der Ehe. Ich glaube, was jüngere Generationen dazu sagen, können wir uns denken, das ist oft ein Tabu, es ist ganz schwierig, das auch zu leben. Aber wenn wir ehrlich sind, man kann sich schon die Frage stellen, ob heute der coolste Mensch wirklich der ist, der als erster ein Mädchen flachgelegt hat. Ob es eigentlich darum geht, Frauen als Sexualobjekt anzusehen, ob es darum geht, das erste Mal möglichst schnell zu haben, ob es darum geht, möglichst oft seine Sexualpartnerin zu wechseln und so weiter. Denn, das Gegenmodell heißt jetzt nicht, verklemmt zu leben und seine Augen zu verschließen, sondern eigentlich seine Augen zu öffnen für die Person des anderen. Den anderen Menschen als Person anzusehen und auch zu erkennen, dass es bei Liebe, bei Sexualität nicht um Befriedigung geht, sondern um Treue, um Hingabe, um sich verschenken. Und ich glaube, das ist ein schönes Thema, über das wir jetzt heute reden werden. Das sind einige schwierige Themen, die eben auch vielleicht in der heutigen Gesellschaft, die sehr sexualisiert sind, die schwieriger sind. Ich habe mir mal einige Sachen so angeschaut, so im Internet. Da fand ich etwa auch hier eine lustige Schlagzeile, Zitat, Millionärstochter Nina Christine, 31, langweilt sich auf Malle, also Mallorca, Suche dringend einen Mann, aber nur für diesen Sommer. Und noch andere schöne Dinge. Also wir leben in einer etwas komischen Zeit eigentlich. Wir leben in einer Zeit, wo es eigentlich oft darum geht, irgendwie das kurzfristige Glück zu suchen. Dieses YOLO, you only live once, das heißt, mach möglichst viel draus. Und dann erscheint dieser kirchliche Weg der Treue oft so als, ja, verklemmt, so verstaubt, das ist doch langweilig. Ich glaube aber, Menschen, die wirklich ihr Leben lang treu sind und die ihre Leiblichkeit wirklich so leben, wie es die Kirche ihnen vorgibt oder ihnen, naja, vielleicht ihr anbietet als Geschenk, das sind nachher die glücklicheren Menschen. Die Menschen, die eben ihr Leben lang nicht nur einfach dies und jenes erleben, sondern die wirklich gelernt haben, Liebe heißt sich verschenken, sich ganz zu verschenken, ein Leben lang. Und Treue ist eigentlich der schönste Weg, wie auch die Hingabe.
Herr Dietlein, herzlichen Dank für diesen ersten Einstieg in dieses große Themenfeld. Und gleich geht's nach dem nächsten Lied bei uns weiter, rund ums Thema Liebe und Sexualität aus katholischer Sicht.
Stiller Begleiter meiner einsamen Stunden, Freund bist du mir.
Das Gebetshaus Augsburg mit dem Titel »Noch nie«. Herzlich willkommen zurück beim Grundkurs des Glaubens, der Sendung zur Vertiefung von Glaubensgrundlagen. Für Sie ist Leon Bichler am Mikrofon. Heute spreche ich mit Georg Dietlein über das interessante Themenfeld Liebe und Sexualität aus katholischer Sicht. Herr Dietlein, zum Stichpunkt wiederverheiratete Geschiedene oder auch zum Thema kein Sex vor der Ehe. Wie soll denn die Kirche mit jenen umgehen, die die Lehre der Kirche zwar kennen, aber denen es zu schwer fällt, auch danach zu leben? Was kann man diesen Personen Hilfreiches sagen? Sie sagten vorhin ja auch, es gehe bei Sexualität beispielsweise darum, sich in Liebe hinzuschenken. Dann stellt sich die Frage, kann man sich etwa nicht in Liebe hinschenken, wenn man Sex vor der Ehe hat?
Ja, ich glaube, das hier muss man auch nicht so hochkochen und so hoch stilisieren. Aber es geht vielleicht auch um praktische Dinge dabei. Also ich glaube, es ist jedem bewusst, dass Sexualität vor der Ehe immer auch gewisse Risiken gebürgt und bergen wird. Ich das immer so meist dann so, wenn es eine Aktionsnacht gibt in der Kirche, 24 Stunden für Gott. Man findet dann oft so in den Ecken, das sind dann immer Beichtgelegenheiten, junge Damen, die weinen. Und ich gehe jetzt natürlich nicht hin, das ist klar, aber ich kann mir denken, worum es eigentlich geht. Es sind eigentlich immer die schwierigen Themen unserer Beziehung, unserer Sexualität. Und es ist klar, für einen Menschen ist es am tiefsten verletzend, wenn er davon ausgeht, ein Mann oder seine Partnerin bleibt bei ihm, Klammer auf, man schläft miteinander und so weiter, und dann heißt es, wir trennen uns. Es ist völlig klar, es gibt so eine Rangordnung von Intimitäten. Und vor der Ehe ist sehr viel erlaubt. Ja, man muss sich kennenlernen. Man sollte sich kennenlernen als Person, den anderen wirklich schätzen lernen, auch prüfen, klappt das wirklich ein Leben lang? Können wir zusammen Kinder erziehen? Können wir zusammen wohnen und so weiter? Und dieser Ausdruck der höchsten Liebe, das ist eben unsere genitale Sexualität, Geschlechtsverkehr miteinander schlafen und so weiter, das ist eben ein Ausdruck des für immer ja. Ein Menschen wirklich nicht nur geistlich zu sagen, ich liebe dich für immer, sondern auch körperlich zu sagen. Das ist ja eben der Ausdruck von Sexualität, den wir immer nur einem Menschen schenken können, sollten vielleicht auch. Also das ist unser europäisches Bild von Ehe zum Glück, dass wir sagen, wir können nur einem Menschen unsere Liebe schenken. Das können wir nicht jedem Menschen schenken, von wegen heute dir, morgen dir, sondern das ist immer, zumindest wenn wir das ehrlich meinen, können wir das immer nur einem Menschen schenken. Und der höchste Ausdruck dieser Liebe, dieser Hingabe, ist eben der leibliche Ausdruck, das miteinander schlafen. Das heißt eben letztendlich, ich will immer mit dir sein. Und es ist völlig klar, Menschen, die das eben tun und diesen Schritt gehen, die können eigentlich nicht mehr zurück. Dann bleiben Verletzungen, dann bleiben Narben, wenn ich einfach sage, das war es gar nicht. Das ist eben eine Form, die ich eigentlich nicht revidieren kann. Und gleichwohl geschieht das heute immer wieder, dass natürlich Menschen vielleicht sogar sagen, wir sind erst in der Beziehung, wenn wir miteinander geschlafen haben. Und das Dumme ist eben, sich dann zu trennen, ist viel komplexer. Das ist so ein Argument, das ist pragmatisch. Das andere ist eben auch ganz wichtig zu sagen, dass eben Sexualität und Leiblichkeit des Menschen mit dem Leben zu tun hat. Und man kann niemals ausschließen, dass eben daraus ein Kind entsteht. Das kann man zwar heutzutage irgendwie vermeiden, aber auch nicht sicher vermeiden. Und das immer auch zu sehen, dass es da um eine besondere Verbindlichkeit geht, eine Verbindlichkeit sowohl mit Blick auf das Leben, aber auch auf die eigene Beziehungsfähigkeit. Ich glaube, diese Argumente reichen schon mal aus, um die Menschen klarzumachen, passt eher auf. Und ich glaube auch, es gibt sehr viele Partner, die sich sehr gut in ihre Sexualität verkriechen. Es ist völlig klar, dass man sich im Bett gut versteht, aber dann manchmal vielleicht nicht außerhalb dieses Bereiches. Und das kann auch, glaube ich, etwas hart sein. Ich habe viele Freunde, die genau das Leben möchten und daran arbeiten, eben zu warten. Es gibt in Amerika so eine ganz große Kampagne, ja, wahre Liebe wartet. Das ist ein wundervolles Wort, wahre Liebe wartet. Wahre Liebe meint ja eigentlich eine Liebe, die wirklich bereit ist, auch zu verzichten. Die bereit ist, um eines höheren Gutes willen zu verzichten und eben dann sich ganz zu schenken. dieses Ideal ist nicht immer einfach in unserer heutigen Zeit, weil wir eben auch vielleicht Erwartungen haben. Wenn ein katholischer junger Mann eine Frau kennenlernt, die eben nicht diese Ideale teilt, kann das zu Verrenkung und zu Verkrampfung führen, beziehungsweise zu Trennung. Und vielleicht sogar dazu, dass der Freund oder die Freundin sagt, ja, also entweder wir schlafen miteinander oder wir trennen uns. Wenn man so als erfährt, so einen Druck, hat man direkt auch die klare Erkenntnis, das kann keine wahre Liebe sein. Denn wenn ich einen Menschen dränge, sogar zwinge, ist das noch Liebe? Fragezeichen, wohl eher nicht. Liebe will die Freiheit des anderen. Und Liebe ist auch bereit dazu zu warten und eben diese ganze Hingabe, die eben auch leiblich werden kann in dem Ausdruck des Geschlechtsverkehrs, dass ein körperlicher Ausdruck dieser wundervollen Liebe, die geistige und leibliche Einheit, diese wahre Liebe ist ein großes Gut. Und ich glaube, es gibt genug Argumente dann auch zu warten. Das ist nicht immer schwierig und die Kirche will auch keinen verurteilen. Darum gibt es ja auch die Beichte, immer wieder auch zu kämpfen, sich bewusst zu werden. Man macht Dinge, die nicht perfekt sind. Man macht Dinge, die falsch sind. Und es gibt auch Versuchungen. Das ist ja auch ganz natürlich bei jungen Menschen eigentlich. Und auch was Schönes, die Versuchung. Denn die Versuchung führt dazu, dass man eben auch kämpfen muss. Und so, dieses Kämpfen vor der Eheschließung ist ein wundervolles, auch eine wundervolle Phase, wo man einfach sich kennenlernen darf. Erstmal als Person, ohne jetzt direkt so auf eine andere Ebene zu kommen. Auch auf die Ebene der, jetzt nicht der Unverbindlichkeit, aber auch die Ebene des Kennenlernens, auch die Ebene der Nichtverpflichtung, von wegen, wir dürfen uns noch kennenlernen, wir sind noch nicht in der Ehe, wir dürfen noch mal auch uns nicht ausprobieren, sondern einfach erstmal gucken, so diese Freiheit, ja, diese Freiheit, diese schöne Verliebtsein, den anderen wirklich kennenzulernen, tiefer kennenzulernen, sich zu verlieben und dann am Ende auch sich zu entscheiden, am besten für die Ehe. Man kann auch nicht auf Probe leben, das ist auch klar, also müssen wir auch sehen, Beziehung ist ein verbindlicher Schritt, der heißt natürlich noch nicht Endgültigkeit, aber doch eben nicht auf Probe leben. Und darum sind auch Beziehungen nicht dafür da, irgendwie sich dauernd zu trennen und zu den Nächsten zu suchen. Und wenn ich dann eine bessere finde, zu sagen, die ist besser. Ja? Also das ist vielleicht auch noch wichtig zu sehen, worauf achte ich eigentlich? Worauf achten junge Männer, junge Frauen eigentlich? Worum geht es eigentlich bei der Beziehung? Also es ist sehr schön immer im Sommer, wenn man so junge Männer sieht und dann kommt eine junge Dame vorbei, meist nicht gut bekleidet. Das ist so in Europa irgendwie üblich. Klammer auf, in anderen Welten völlig undenkbar, irgendwie mit sehr kurzen Hosen rumzulaufen, dann sieht man oft junge Männer, die sich so umdrehen und gewisse Körperteile der Frau begutachten. Das ist ein Phänomen, das ist ein schlechtes Phänomen, das wohl auch erst seit den letzten Jahrzehnten da ist, aber das ist ein Phänomen unserer Gesellschaft. Und wenn wir auf Plakate schauen von C&A und anderen Marken, merken wir auch irgendwie, naja, Frauen stellen sich gerne manchmal auch zur Show. Frauen werden auch gerne degradiert zu Sexualobjekten und das ist eine ganz große Gefahr. Das Christentum hatte seit Anfang an eigentlich ein Gegenbeispiel, eine Gegenmoral, eine Gegenbotschaft. Die Würde der Frau ist unantastbar und Frauen sollten sich nicht zu Objekten degradieren. Und Frauen sind nicht nur schön und attraktiv, sondern sind Personen, vor allem Personen, die haben eine Seele. Und das sind nicht nur Menschen, die einfach irgendwie ihren Wert verlieren, wenn sie 30 Jahre alt werden und die ersten Falten bekommen, sondern das sind Personen, die eine Würde haben, die berufen sind, nicht irgendwie die Bedürfnisse eines Mannes zu befriedigen, sondern die Würde haben, ein Kind zu gebären, die Würde haben, Liebe zu schenken, die Würde haben, ins ewige Leben zu kommen. Und das immer wieder sich vor Augen zu führen, auch in der Ehe, auch die Würde der Jungfräulichkeit, auch die Würde der Sexualität, auch die Würde unserer heiligen Reinheit. Das ist so ein schönes Wort, man könnte es auch anders nennen. Reinheit meint eigentlich, man kann auch sagen Keuschheit oder man könnte auch sagen Jungfräulichkeit. Also so ein Ideal davon zu haben, das eigentlich Maria hatte und noch immer hat natürlich, das Ideal davon, wirklich unberührt zu sein von schlechten Trieben. Das ist gar nicht so einfach, dieses Unberührtsein von schlechten Trieben, also von wirklich Selbstsucht, von Begierde, von diesem Haben-Wollen. Das ist immer komplex. Im Spanischen ist es sehr schön zu sehen, da heißt das Wort, ich liebe dich, auf der ersten Ebene te quiero. Querer heißt haben wollen. Das ist so ein Phänomen, das völlig natürlich ist, aber auch immer so eine Gefahr in sich birgt. Querer heißt haben wollen, begehren, ich begehre dich. Es ist völlig klar, ein Mann, der eine Frau liebt, der will sie haben. Der will aber vor allem auch, wenn man tiefer geht, eigentlich ihr gehören. Also nicht so von wegen, die Frau gehört mir nachher, sondern ich gehöre der Frau. Ganz interessant. Und dieses Begehren darf niemals nur Begierde sein. Begierde heißt wirklich Gier, ja, haben wollen, so von wegen, das ist mein Eigentum, sondern zu entdecken, naja, das haben wollen meint eigentlich was anderes, nämlich etwas Tieferes. Das meint eigentlich Treue, das meint sich zu verschenken, das meint den anderen nicht irgendwie auszunutzen oder auszukosten, zu konsumieren, wie ein, naja, wie gesagt, eine Flasche Cola, sondern auch geht es darum, dass man sich verschenkt und eben sein ganzes Leben auf, naja, auf eine Karte setzt, auf das Spiel setzt, nämlich auf die Beziehung, auf die Treue. Und das erfordert manchmal eine Überwindung, auch zu erkennen, dass es nicht nur um mich geht, um meine eigentlichen leiblichen Bedürfnisse, sondern immer darum auch zu erkennen, dass es am Ende etwas Höheres geht, nämlich um Treue, um Hingabe, auch um größere Projekte wie Familie und so weiter. Das ist nicht immer einfach heute in der heutigen Zeit, aber junge Männer, man kann das dann auch in Studien nachlesen, glaube ich, der Shell-Jugendstudie, junge Männer und Frauen sehnen sich immer mehr nach diesen Dingen wie Treue, wie Beziehung, wie Hingabe, wie Verbindlichkeit. Also wir sind nicht eine degenerierte Gesellschaft oder Generation, wie man immer so denken könnte. Junge Männer sind total asozial und irgendwie nur noch leibbedürftig und so gesteuert, sondern Männer und Frauen sehnen sich auch nach Beziehung, nach der wahren Liebe, nach der Liebe fürs Leben. Und diese Sehnsucht festzustellen, die eigentlich jeder Mann hat, jede Frau hat, das ist wundervoll. Denn wir sind nicht nur sexual gesteuert, sondern wir sind eben auch Menschen, die liebesbedürftig sind. Die wollen Liebe. Und Liebe meint eben mehr als nur das miteinander schlafen, diesen Kick, sondern es meint eigentlich am Ende wirklich das zu haben fürs ganze Leben. Treue, Unverbindlichkeit.
Herr Dietlein, Sie haben ja auch schon den viel gebrauchten Begriff der heiligen Reinheit benutzt. Warum ist diese heilige Reinheit in der Kirche von so großer Bedeutung?
Na, es geht um die Würde des Menschen. Also die Frage eigentlich, ob wir uns von unseren Trieben beherrschen lassen und uns als, man könnte sagen, triebgesteuerte Wesen ansehen, oder ob wir eigentlich uns selbst beherrschen, ob wir nicht Sklaven unserer Triebe werden, sondern ob wir einfach eine Würde haben, Menschenwürde haben und eben auch darum kämpfen, uns nicht in Versuchung führen zu lassen, sondern wirklich gute Menschen werden. Also am Ende geht es darum, dass wir unsere Würde, die Würde unseres Leibes bewahren. Der heilige Paulus schreibt da so schön in seinem ersten Korintherbrief: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Ihr gehört nicht euch selbst, denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib. Also unsere Leiblichkeit ist nicht nur, dass man vielleicht früher dachte, so in Zeiten von Platon, es gibt so mehrere Ebenen, es gibt so die reinen Ideen, den Geist und so Philosophie und so Dinge wie die fleischlichen Dinge. Das ist so unwürdig, das gehört so nach uns unten, das ist auf der animalischen Ebene. Völlig klar, auch wir sind irgendwie animalisch manchmal, wir haben auch unsere Instinkte, wir haben unsere Triebe, wir haben auch einen sehr starken Trieb, unser Sexualtrieb, das ist auch ein Erhaltungstrieb, den Eros-Trieb, dass wir eben rein biologisch gesehen den Fortpflanzungstrieb haben, aber das auch eben pflanzen in unsere Leiblichkeit, in unsere Personalität, ja. Also wenn sich ein Mann und eine Frau lieben und miteinander schlafen, da geht es nicht um Paarung, sondern um Liebe. Das ist eine große Differenz. Also Tiere können sich nur paaren und können sich begatten. Das heißt, da geht es eigentlich nur um das rein, ja, das Mechanische, kann man so sagen. Tiere können nicht lieben. Da geht es um Instinkte, um Triebhaftigkeit. Menschen können auch so sein. Menschen können auch so sein wie Tiere. Die können auch ihre Sexualität so leben wie Tiere. Aber das will Gott nicht von uns. Der hat uns seine Würde geschenkt, den Heiligen Geist. Der hat uns beschenkt mit einer ganz großen Gnade, nämlich der Menschenwürde. Und diese Würde heißt eben, dass wir unsere Leiblichkeit auch anders leben. Und zwar eben als Teil unserer Person, als Ausdruck von Liebe. Also Sexualität als Kommunikationsmittel der Liebe. Nicht nur irgendwie der Begattung, nicht als bloßer Trieb, sondern eben als Teil unserer Liebe, sich zu verschenken. Und das ist eine ganz wichtige Sache, denn da geht es um Menschenwürde. Und man kann die Menschenwürde auch sehr schnell aufgeben. Man kann einfach sagen, es ist mir alles vollkommen egal. Ich will so leben wie die heutige Gesellschaft. Aber das ist ja schade. Und ich glaube, den meisten Menschen macht das nicht glücklich und wirklich erfüllt.
Und warum ist eigentlich Selbstbefriedigung und auch das Betrachten von Pornografie laut der Lehre der Kirche eine Sünde? Ist das für viele Menschen heute nicht ganz normal?
Ja, also das ist ganz spannend, dass man auch recherchiert, so wie man das so findet, Bravo und so weiter. Bravo ist so eine Jugendzeitschrift, das ist ja heute völlig normal. Ne? Also das kann man dann so nachlesen, ist alles super, macht das. Und ich würde auch sagen, das ist jetzt nicht das Schlimmste, was es eigentlich gibt im Leben. Und das ist auch eine Sache, die viele Menschen dann doch belastet und die auch vielen peinlich ist. Gleichwohl ist es da auch mal wichtig zu entdecken, worum es da eigentlich geht. Und zwar geht es da darum, dass wir unsere Triebe irgendwie im Griff haben, dass wir eben uns selbst beherrschen können. Und was die Kirche zu diesen Themen sagt, Pornografie, Selbstbefriedigung, ist, glaube ich, ganz wichtig. Denn da geht es um die Frage, was ist eigentlich die Richtung unserer Leiblichkeit, was ist unsere Ausrichtung, unsere Beziehungsfähigkeit und so weiter. Und wenn die Kirche sagt, es geht bei Sexualität darum, sich zu verschenken an anderen Menschen, dann ist es vielleicht gut, nicht nur auf sich selbst zu schauen und sich selbst, ja, auf sich selbst bezogen zu sein und dann eben um sich selbst zu kreisen. Das ist auch das schöne Thema, der gibt also dieses neue Wort für, das heißt Sexsucht oder ja, so Sexualsucht, dass man also dann irgendwie abhängig wird. Da gibt es auch Zahlen zu, man guckt hier, 500.000 Menschen sind in Deutschland pornosüchtig. Ja, wo jetzt die Grenze beginnt, kann ich jetzt auch nicht sagen, bin kein Psychologe, aber es ist doch ein Thema geworden, spätestens seitdem wir das Problem haben, dass eben Menschen andere menschlichen Leiber sehen, dann eben das attraktiv finden. Ne? Also zu erkennen, dass es da einfach um die reine Triebhaftigkeit geht, nicht um einen Menschen mit einer Würde und einer Seele, sondern um diese reine Triebhaftigkeit. Und dann auch noch krasserweise zu sehen, dass eben auch in der heutigen Zeit des Internets 35% aller Internet-Downloads pornografischer Natur sind und mindestens jede sechste Webseite Sex oder Pornos zum Thema hat. Tendenz steigend. Also ich glaube, das ist doch ein großes Problem unserer Gesellschaft mit vielen Folgen, auch mit Eheproblemen. Ich will jetzt da nicht das irgendwie überschrapazieren im Sinne von, das ist das größte Problem unserer Gesellschaft. Das gehört, glaube ich, dazu. Es gehört immer schon dazu, zur männlichen Sexualität eben auch diese Phase zu haben irgendwie oder da zu kämpfen, auch irgendwie seine eigene Triebhaftigkeit in den Griff zu bekommen. Und es ist ja auch so, das ist einfach ein Kampf für jeden Menschen, wo er einfach auch lernen muss, irgendwie das richtig sich zu entwickeln, also nicht irgendwie auf einer Ebene stehen zu bleiben, von wegen, ich bin nur noch selbstbezogen und finde das so toll, meine biologische Natur, sondern immer zu entdecken, was eigentlich der Sinn des Ganzen ist. Und es ist schlimm, wenn Menschen 10.000 Frauen aus dem Netz kennen und es noch niemals geschafft haben, eine reale Frau anzusprechen und mit ihr ins Gespräch zu kommen. Aber das ist eben dann die Gefahr. Das ist die Gefahr, das ist nicht immer die Folge daraus, aber was die Kirche dazu sagt, ist, glaube ich, ganz wichtig, eben zu erkennen, was macht mich glücklich. Und was erfüllt mich wirklich? Und was ist nicht nur eine kurzfristige Befriedigung, sondern was ist eine langfristige Befriedigung? Und immer auch die Gefahren zu sehen, die so dem Ganzen innewohnen, unserer Leiblichkeit, die ja immer einen Kick hat. Das ist aber völlig klar, Sexualität hat einen Kick. Und der Kick heißt eben, der Ausstrom von Hormonen und so weiter, dass wir also berührt werden durch unsere Sexualität. Aber dieser Kick kann eben auch in die falsche Richtung führen, denn das kann uns eben abhängig machen, das kann uns um uns kreisen lassen. Es kann eben auch heißen, dass wir irgendwie depressiv oder süchtig sind. Und das kennen wir alle, wenn wir eine Tüte Chips öffnen, ist es ganz wichtig, eine Schüssel zu haben, denn wenn wir die ganze Tüte anfangen, ist die am Ende sehr schnell leer. Und das ist so eine Sache, die uns Menschen nicht glücklich macht, dieses immer mehr. Denn wir wollen immer mehr. Wir wollen immer mehr und dieses immer mehr macht unser Jetzt schon kaputt. Wenn wir also etwas wenig haben, dann dieses immer mehr haben wollen, wird nachher alles zerstört. Das Schöne, das Gute, das wir jetzt schon haben, wird zerstört. Und das ist auch ganz zentral bei der Sexualität, das auch so richtig zu sehen, auch in der Ehe, um es, glaube ich, richtig zu leben, eben zu entdecken, dass es da nicht darum geht, immer verfügbar zu sein und immer den anderen irgendwie auszunutzen als vielleicht, als Gegenmittel unserer Triebhaftigkeit, unseres Triebes, sondern immer zu entdecken, dass es darum geht, auch sich selbst zu bändigen, sich selbst zurückzunehmen, auch vielleicht ein bisschen das Ganze einzudämmen und zu kämpfen. Und lieber so schön dieses Thema Leiblichkeit, weil es auch uns zu Gott führen kann, weil auch diese Kämpfe uns zu Gott führen, weil diese uns auch immer wieder mit Gott ins Gespräch kommen lassen, dass wir ringen und kämpfen und auch Gott unsere Sünden bekennen. Und ich glaube, so ein intensiver Kampf gehört zum Leben dazu. Und es ist klar, das Christentum war niemals irgendwie Leid und niemals nur eine einfache Sache, sondern immer auch ein Kampf. Und das wissen alle Heiligen, das wissen auch die Apostel Petrus und Paulus, die dann ihre Schriften hinterlassen haben und über den Kampf mit dem Teufel sprechen, mit den Versuchungen. Und das ist ganz normal. Christentum, wer Christ ist, der ist nicht sofort einfach nur glücklich, sondern der hat auch seine Anfechtungen, seine Anfeindungen. Und selbst Jesus wurde versucht in der Wüste vom Satan, der eben Dinge so nahelegt, von wegen, mach doch diesen jenes, du kannst doch dann so ein schönes Leben haben. Und diese Anfechtungen auch zu sehen und auch richtig einzuschätzen und auch nicht vielleicht alles zu übertreiben, aber auch nicht zu untertreiben, das gehört zum christlichen Leben dazu, zum geistlichen Kampf. Und das ist auch ein Geschenk, wenn wir dann auch wieder mit Gott versöhnen dürfen, dass wir auch entdecken, dass Gott eben barmherzig ist. Und wir sprachen es ja eben an, die zweite Ehe, Pornografie und so weiter und Menschen, die vor der Ehe versagen oder sich trennen und so weiter, das sind immer Themen, die Menschen belasten und die sollen Menschen nicht belasten. Davon gibt es auch die Beichte, dann gibt es das Sakrament der Versöhnung, gerade in diesem Jahr der Barmherzigkeit. Gott will den Menschen ein Geschenk machen, indem er immer wieder ihnen anbietet, die offene Hand, sich zu versöhnen. Und gerade auf diesem Gebiet von jungen Männern, die mit sich kämpfen, die mit sich ringen, also auch Frauen, das ist ja nicht, das ist ein wundervolles Geschenk. Und ich glaube, gerade unsere Leiblichkeit kann uns da viel helfen. Vielleicht noch ein kleines Wort so am Rande. Es gibt ein schönes Wort von C.S. Lewis. Das ist ein Christ gewesen, der uns immer so schön gesagt hat, ja, es gibt zwei verschiedene Formen der Sünden und der Triebhaftigkeit. Es gibt die leiblichen Sünden und die geistigen Sünden. Und das Schlimmere sind eigentlich die geistigen Sünden. Das ist eigentlich auch sehr befreiend, denn jeder Mensch macht auf dem Gebiet der Leiblichkeit Fehler. Jeder, auch ich, auch Sie und auch viele unserer Publikumsgäste. Und auch zu entdecken, man darf Fehler machen, man muss sie nur bekennen und wieder aufstehen. Und wenn ich in der Leiblichkeit Fehler mache, dann ist es nicht das Schlimmste, was es gibt im Leben, sondern das ist ein Teil unserer gefallenen Natur, unserer Adamsnatur, dass wir eben Fehler machen. Die schlimmeren Sünden sind immer die geistigen Sünden, auch wenn uns die leiblichen oft auch abhängig machen. Und auch mal so ranzugehen an das ganze Thema, auch mit einer gewissen Gelassenheit und nicht direkt seinen Kopf irgendwie in Depressionen zu stecken, sondern einfach zu kämpfen und Gott darum zu bitten, dass er uns hilft. Ich glaube, das ist der richtige Weg, um das ganze Thema zu bewältigen.
Sie hören den Grundkurs des Glaubens, die Sendung zur Vertiefung von Glaubensgrundlagen auf Radio Horeb. Für Sie ist Leon Bichler am Mikrofon und ich bin gerade mit Georg Dietlein aus Köln im Gespräch über die katholische Lehre zu Liebe und Sexualität. Gleich geht's bei uns weiter. Bleiben Sie dran. Gracetown mit dem Titel »Wo du bist«. Herzlich willkommen zurück beim Grundkurs des Glaubens, der Sendung zur Vertiefung von Glaubensgrundlagen. Für Sie ist Leon Bichler am Mikrofon und heute spreche ich mit Georg Dietlein über das Thema Liebe und Sexualität aus katholischer Sicht. Herr Dietlein, was versteht man eigentlich unter dem Ausdruck »der unreine Blick«, den man in diesem Zusammenhang immer wieder mal hört?
Ja, wer eine Frau nur lüstern anblickt, der hat schon Ehebruch begangen. Das ist eine ziemlich harte Aussage, denn wenn wir auf uns selbst schauen, das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen, wir schauen uns ja irgendwie an. Und wir schauen uns irgendwie auch manchmal etwas mit Begierde an. Das merke ich so, wenn wir mit jungen Männern sprechen, mit Freunden, dann wird natürlich gerne mal gesprochen über andere Menschen, auch über Frauen, wie die das aussehen, wie die sich so geben und so weiter. Und es ist manchmal ein bisschen gefährlich, weil man denkt sich manchmal so, das ist so alles disponibel. Die Frauen, die gehören uns, die kann man sich einfach nehmen und dann heiraten. Toll. So ist es ja nicht. Liebe will sich nämlich auch gewinnen. Die will für sich kämpfen. Die will nicht nur einfach sich haben und begehren. Die will auch einfach ringen. Und wenn man das Hohelied der Liebe aufschlägt, findet man das wundervoll. Da geht es nämlich um genau diesen Kampf, dieses sich begehren, aber auch dieses sich verschenken. Der unreine Blick ist so ein ganz normales Ding, wenn man so möchte, unserer menschlichen Natur, unserer gefallenen Natur, dass wir immer wieder die Tendenz haben, den Menschen zu degradieren, zu Objekten. Das ist leider der Fall. Und da geht es darum, auch immer wieder das richtig zu orten. Denn wir sind komplexe Wesen mit Begierde, mit Lust, mit Trieben, mit Instinkten, aber auch mit einem Geist, mit einer Seele, einer Psyche und eben auch einem Herz. Und das Ganze eben einzuordnen, eben auch immer wieder neu zu entdecken, was eigentlich der Mensch für ein Geschenk ist, wie groß die Schöpfung ist. Man darf auch einen Menschen anschauen und sagen, ja, toll, der sieht auch wundervoll aus und das ist doch ein toller Mensch. Aber immer wieder das auch eben richtig zu orten und zu überlegen, worum geht es hier eigentlich? Geht es um mich? Geht es um meine Selbstsucht? Geht es um Erfüllung oder um Abhängigkeit? Und darum ist es auch, glaube ich, ganz zentral, immer wieder auch so in der Gewissenserforschung zu gucken, was ist so mein Blick auf den Menschen? Wie blicke ich auch vielleicht meine Ehepartnerin an, meine Partnerin oder andere Menschen, mit denen ich gerade vielleicht im Gespräch bin? Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch eine Hygiene der Blicke zu haben. Das ist vielleicht ein schönes Wort dafür, eine Hygiene der Blicke zu haben. Also zu gucken, wenn ich an einem Menschen vorbeigehe oder einen Menschen sehe, der toll aussieht, wie kann ich da auch den Menschen mit dem richtigen Blick anschauen? Also wie würde Jesus ihn anschauen? Wie würde Jesus eine Frau anschauen, die einfach attraktiv ist und so weiter? Der würde bestimmt auch diese Frau erstmal sehen. Und sehen ist noch was anderes als ausziehen. Ob ich eine Frau ausziehe in meinen Blicken, das ist eine ganz große Differenz. Also heilige Reinheit meint am Ende dieses Ideal, das Maria uns vorgelegt hat, wirklich unberührt zu sein vom Ego. Das ist ganz schwierig. Unberührt zu sein vom Ego, von der eigenen Lust, von der eigenen Begierde, eben zu abstrahieren von meinem eigenen Ich, sondern zu sagen, es geht um dich. Es geht um dich, um die Erfüllung in dir, um die Hingabe, sich zu verschenken. Das ist nicht immer einfach, aber man kann das lernen. Und das Zentralste dabei ist die Demut, auch die Offenheit in der Beichte gegenüber dem geistlichen Leiter und das immer wieder das Kämpfen auch. Ne? Das Kämpfen auch zu erkennen, wo man Fehler hat, wo man auch scheitert, wo man fällt und dann neu aufzustehen und mit der Gnade Gottes weiterzumachen.
Sie haben vorhin das Wort Erfüllung angesprochen. Mhm. Früh und ausgiebig gelebte Sexualität, die die Kirche vor der Ehe ja eben nicht empfiehlt, ist doch für viele Menschen gerade eine Art Erfüllung, oder?
Das ist ein Kick, das ist also ganz spannend. Ne? Ich meine, wir wollen alle unsere Erfahrungen machen, das war mir genauso, jetzt vielleicht nicht so in allen Bereichen, aber wir wollen mal was einfach austesten. Ja? Mit 12 Jahren wollen wir zum ersten Mal zum Kiosk laufen und uns die ersten Süßigkeiten holen. Dann kommen die ersten Handy, dann kommt dies und jenes, und dann kommen wir auch auf den Geschmack, dass es sich auch aufs andere Geschlecht geht. Wir wollen das einfach alles austesten. Das Dumme ist nur, naja, am Ende ist das Austesten nach einem Mal vorbei, nach 10 Mal vorbei. Ja? Also das ist nicht alles. Wir wollen irgendwie, klar, wir wollen den Kick haben, das ist ja diese Schwierige auch daran, dass Menschen irgendwie das mal testen möchten, das erste Mal haben möchten, dann auch vielleicht merken, das ist ja auch nicht alles. Ja? Also wenn ich meine Frau oder eine Frau nur sehe als Sexualpartnerin, das ist ja nicht mein ganzes Leben, sondern Menschen wollen mehr. Und Menschen wollen Zukunft haben. Und wir wissen ja auch irgendwie in der menschlichen Psyche und der menschlichen Leiblichkeit, Menschen verändern sich auch. Also Ehepartner mit 50 haben bestimmt andere Bedürfnisse, andere Sehnsüchte als vielleicht ein 18-jähriger junger Mann, der noch sehr potent ist, in Anführungszeichen. Also das verändert sich auch. Und auch zu entdecken für sich, dass Sex nicht alles ist und dass auch Sexualität mehr ist als nur genitale Sexualität. Dass es da auch einfach um Nähe geht, um Zärtlichkeit, um Liebe, um sich in den Arm nehmen, um Nähe. Und diese ganze Range zu entdecken auch für sich, was die Kirche da sagt, ihr dürft auch euch nahe kommen, ihr dürft auch vieles machen, ja. Also es ist ja nicht so, dass die Kirche sagt, oh Gott, immer ein Meter Abstand, eine Armlänge, sondern es geht darum auch zu entdecken, was eigentlich Sexualität ist. Und die beginnt schon bei einem Kuss. Auch das ist schon natürlich Sexualität und das ist auch erlaubt, das ist auch wundervoll, dass sich Menschen näher kommen. Aber dann auch immer auch so die Grenzen kennen und da auch vielleicht so ein paar sich ein paar Dinge vorzunehmen, auch als Paar, so Grenzen sich aufzuzeigen und auch zu sagen, wenn du zu weit gehst, dann scheuere ich dir eine und so weiter. Das ist manchmal hilfreich. Also einfach zu entdecken, dass Sexualität, Leiblichkeit ein großes Geschenk ist. Und dieses Geschenk, das muss nicht schlimm sein, überhaupt nicht. Die Kirche verteufelt nichts, sondern die Kirche sagt, ihr habt eine ganz große Würde. Euer Leib ist Tempel des Heiligen Geistes. Und weil es diese Würde gibt, sollt ihr vielleicht versuchen, diese Würde auch richtig zu leben. Und eben nicht einfach alles auf einmal aufzufressen, wie so eine Weihnachtstüte, einfach alles rein, dann ist toll. Nein, sondern dass wir wirklich auch satt werden, als das Zeichen, dass wir das auch kosten dürfen. Verkosten dürfen unsere Leiblichkeit, ein großes Geschenk. Das ist nichts Schlimmes, nichts vom Teufel, sondern das ist ein Geschenk. Und dieses Geschenk kann fruchtbar werden, am Ende in der Familie, in der Ehe. Es kann Kinder hervorbringen, es kann Zukunft gebären. Und ein Mensch, der nachher mit 80 Jahren auf sein Leben schaut und das so gemacht hat, oder manchmal gefallen ist, aber der es so gemacht hat und machen wollte, der wird merken, Erfüllung ist am Ende eben auch das Abwarten, das Aushalten, das Erwarten. Und das kann eben manchmal auch heißen, Grenzen zu haben, zu kämpfen, auch das Scheitern. Aber Gott hilft uns dabei, will auch unsere Schwachheit mit der Gnade dann irgendwie aufheben.
Herr Dietlein, wir haben vorhin schon über Pornografie und Sexsucht gesprochen. Wie kann man denn wegkommen von solchen Problemen? Das heißt, wenn man jetzt wirklich mit Selbstbefriedigung oder eben auch pornografischen Inhalten das Problem hat, da regelmäßig gefangen zu werden sozusagen, obwohl man das gar nicht will, gibt es da Wege und Methoden, die Sie empfehlen können?
Ja, ganz viel, ne? Also man kann natürlich erstmal anfangen auf der geistigen Ebene. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch irgendwie das geistig zu betrachten, auch sich da keine großen Vorwürfe zu machen, von wegen, es ist ganz schlimm und ich komme in die Hölle, sondern zu entdecken, es gibt die Beichte, es gibt das Gespräch, das ist einem sehr peinlich, das ist klar, aber jeder Beichtvater kennt das und jeder Priester kennt das auch. Und das sind so Themen, über die man sprechen kann, über die man auch sprechen darf und dann auch, wo man vielleicht Tipps bekommt. Vielleicht ein Tipp, okay, dann versuch doch mal, wenn du so merkst, es ist gerade ein bisschen schwierig, mal dann, weiß nicht, deinen PC zuzumachen oder dein Handy wegzulegen oder mal rauszugehen zu den Menschen, ja, oder dass du mal betest, dass du auch mit Menschen in Kontakt kommst. Am Ende sind so Dinge wie Selbstbefriedigung, Sexsucht immer irgendwie auch Phänomene so von Alleinsein, von Selbstbezogenheit. Und dann ist es wundervoll, einfach sich auszupowern. Und so auszupowern mit den Menschen, rauszugehen, sich zu engagieren, Sport zu machen und so weiter. Also zu entdecken, wo will ich eigentlich meine Leiblichkeit einbringen? Genau, das brauchen wir Menschen ja auch. Wir brauchen irgendwie auch Dinge, wo wir uns einbringen können. Und dann eben auch die Demut und die Geduld, auch nicht sich so viel Gedanken zu machen. Ein Mensch, der sich da so in psychischen Psychosen verfängt und sagt, das ist alles so schlimm und ich begehe hier Sünden, der wird auch davon nicht loskommen. So einfach sich davon zu lösen, das Thema auch vielleicht zu vergessen und einfach da rauszukommen. Wenn man fällt, immer wieder auch die Beichte aufzusuchen, auch die Demo zu lernen und auch zu gucken, woran lag es jetzt, was sind so die Themen und auch zu entdecken für sich, dass es manchmal eine Phase bei Leuten, die vorbeigeht. Und es gibt ja auch die Beziehung und die Ehe später. Also ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist, dieses entspannte Thema, das entspannt anzugehen, aber zugleich auch zu entdecken, was mich eigentlich erfüllt und was wirklich wichtig ist. Erfüllung schenkt mir nämlich nicht das um sich selbst kreisen, sondern Erfüllung finde ich am Ende mit den anderen Menschen. In der Hingabe an meine Freunde, an meine Freundin, in der Partnerschaft. Das ist am Ende was erfüllt. Und das auch zu entdecken, so im Alltag, auch mit vielen Kämpfen und Krisen, das kann einen auch zu einem sehr reifen Menschen machen.
Können Sie abschließend auch noch ein paar Tipps geben, gerade jetzt darüber hinaus, was für Paare dann hilfreich sein könnte, wenn die sich vor der Ehe einander enthalten möchten, sexuell gesehen?
Tja, ich glaube, die Sünde beginnt in den Gedanken, ne? Und auch vielleicht sich darüber klar zu werden, was man eigentlich möchte, ne? Und das ist schon mal, es erfordert einen festen Vorsatz. Also zu sagen, ja, wir machen das nicht und so weiter, toll. Also erstmal da auch zu überlegen, was wollen wir eigentlich? So auch sich dazu einigen, was ist eigentlich, was wollen wir eigentlich? Wollen wir dies und jenes, wie weit wollen wir gehen und so weiter? Und dann auch immer zur Vorsicht raten, denn, naja, wir wissen ja so, wenn wir so in den Vorhof der Sünde kommen, sind wir oft schon gefangen, sind wir schon drin in der Sünde und dann ist die abschließende Bahn sehr schnell da. Und es gibt ja so vielleicht gewisse Grenzen, ja, also wenn Partner sich umarmen und schmusen und küssen, ist toll. Und was könnte so die Grenze sein? Die Grenze ist wohl, dass wenn man sich auszieht, ne, dann hat man nämlich nicht mehr alles im Griff. Und das ist dann auch einfach so zu erkennen, wir sind eben Menschen, wir sind eben triebgesteuerte Wesen. Man kann da jetzt sagen, ja, wir wollen ja nur kuscheln, aber wir wissen auch, das mündet auch gerne in mehr. Und dann kommt wieder das traurige Thema, jetzt sind wir doch gescheitert, ne? Und einfach dann auch zu gucken, was ist so die Grenze und auch vielleicht sich da einen Vertrag zu schließen, einfach vielleicht mündlich, wenn du zu weit gehst, wenn du gerade irgendwie, dann knall ich dir ein oder dann laufe ich weg, ja? Also dann versuchen wir einfach so, vielleicht auch so einen Cut zu ziehen, einfach von auch dann darüber zu reden, ne? Und einfach so Grenzen sich zu ziehen, vielleicht auch zu überlegen, ob es sinnvoll ist, wenn man allein beim Partner zu Hause ist oder allein ist, weiß ich nicht, das ist nicht immer perfekt. Also auch vielleicht dann auch Freunde zu haben, mit denen man was zusammen macht, um vielleicht da einige Dinge vorzubeugen. Also einfach immer auch so vorsichtig zu sein und auch zu gucken, wie können wir unseren Vorsatz, den wir uns gefasst haben, auch realistisch umzusetzen. Und wenn man vielleicht so auch schon zu weit gegangen ist, dann auch immer zu gucken, was sind realistische Schritte. Das gilt für jeden Bereich der Sexualität, auch für jede Sünde, immer realistische Vorsätze. Wenn ich alle Sachen falsch mache, dann ist es realistisch, erstmal einige Sachen nicht falsch zu machen. Und wenn ich wenig falsch mache, kann man auch feiner werden. Einfach dann auch seine Gewissenserforschung feiner zu werden und sich realistische Dinge vorzunehmen.
Sie hören Radio Horeb, und zwar den Grundkurs des Glaubens. Die Sendung zur Vertiefung von Glaubensgrundlagen, heute mit Leon Bichler und meinem Gast Georg Dietlein aus Köln. Bevor es weitergeht, bei uns gute Entspannung mit dem Lied Küss mich vom Gebetshaus Augsburg. Das Gebetshaus Augsburg mit dem Titel Küss mich. Herzlich willkommen zurück beim Grundkurs des Glaubens, der Sendung zur Vertiefung von Glaubensgrundlagen, die sich jetzt auch schon langsam dem Ende nähert. Vorab bedanke ich mich sehr herzlich, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Falls Sie die Sendung gern nochmal hören möchten oder wenn Sie mittendrin reingeschaltet haben und gerne den Anfang hören möchten, können Sie diese gerne ab Montag bei unserem CD-Dienst bestellen, und zwar unter der Rufnummer 08328 921 120. Aus dem Ausland unter 0049 8328 921 120. Natürlich kann die Sendung auch unter horeb.org als Podcast heruntergeladen werden. Ein herzliches Dankeschön gilt natürlich auch vor allem meinem heutigen Gast Georg Dietlein für seine interessanten Ausführungen rund um das Thema Liebe und Sexualität. Vielen Dank, Herr Dietlein, dass Sie sich heute wieder Zeit genommen haben.
Gerne.
Zu guter Letzt darf ich Sie noch bitten, die heutige Sendung mit einer kurzen Gewissenserforschung zum Thema und mit einem kurzen Gebet auslaufen zu lassen.
Gewissenserforschung. Wie gehe ich mit meinem eigenen Leib um, achte ich ihn als Tempel des Heiligen Geistes? Begreife ich meine eigene Leiblichkeit als Geschenk Gottes? Achte ich auf äußere Ordnung, Sauberkeit und sittliche Kleidung? Bemühe ich mich um die Gesundheit meines Leibes? Wie drücke ich durch meine Leiblichkeit Zuneigung, Liebe und Hingabe aus? Bin ich aufrichtig und ehrlich mit Zeichen der körperlichen Zuneigung, mit Zärtlichkeit und Küsse? Meine ich das, was ich durch meinen Leib ausdrücke, auch ernst? Bemühe ich mich um die heilige Reinheit meines Leibes? Bewahre ich mir die innere Freiheit von allen Dingen, die mich körperlich und geistig abhängig machen und mich versklaven können? Kämpfe ich an gegen jede Form von Sucht und gegen meine schlechten Gewohnheiten? Bin ich in meiner Leiblichkeit nur auf mich selbst bezogen? Wie ist mein Verhältnis zu Selbstbefriedigung und Pornografie? Bereue und bekenne ich meine Sünden zeitnah am Sakrament der Versöhnung, bevor ich auch die heilige Eucharistie empfange? Leiste ich den Versuchungen des Teufels Widerstand? Halte ich Abstand zu unsittlichen Personen und Orten? Meide ich zweifelhafte Filme, Zeitschriften und Vergnügungen? Gehe ich verantwortungsvoll mit Radio, Fernsehen und Internet um? Noch ein kleines Gebet, ein Gebet der Hingabe vom heiligen Ignatius, das immer wieder vielleicht auch uns zeigen kann, worum es eigentlich geht, nämlich um Hingabe. Um Hingabe, um sich verschenken, um ein Verschenken auf immer. Und das ist am Ende auch das wundervolle Zeichen auch von Maria, die eben ihr Leben ganz verschenkt hat. Also ihr Leben, ihren Leib, ihre Seele. Nimm hin, o Herr, meine ganze Freiheit. Nimm an mein Gedächtnis, meinen Verstand, meinen ganzen Willen. Was ich habe und besitze, hast du mir geschenkt. Ich gebe es dir wieder ganz und gar zurück und überlasse alles dir, dass du es längst nach deinem Willen. Nur deine Liebe schenke mir mit deiner Gnade. Dann bin ich reich genug und suche nichts weiter.
Amen. Amen.